Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Guten Morgen, Johann.
Guten Morgen, Daniel. Was haben wir diese Woche für euch am Start? News zu Valorant Mobile. Wer hätte das gedacht? Da ist jetzt ein Licht am Ende des Tunnels und ansonsten geht es auf die Zielgerade der Gruppenphase von der VCT Stage 1 zu. Da ist auch schon einiges klar für die Playoffs. Und wir hatten gestern ein absolutes Novum, ein brandneuer Rekord. Was es damit auf sich hat, erzählen wir euch gleich. Natürlich auch wieder Herr Czinski dabei mit den aktuellen News aus dem Dach E-Sports. Let's go!
Ja, erstmal ein kleiner Nachtrag zu der Minima-Skinline. Wir hatten ja die ganze Zeit gemutmaßt, wie teuer wird das Ganze. Den Bundle-Preis hatten wir richtig mit 5.100. Beim Knife waren wir uns noch nicht so sicher. Wie machen sie es jetzt? Machen sie es teurer, weil es ein Karambit ist, oder lassen sie es bei dem fairen Preis, der zu dem Bundle-Preis passen würde? Sie haben es teurer gemacht. Eine Stufe teurer, möchte ich sagen. Also normalerweise wäre das bei so einer Skinline 2.550 VP. Sie haben es jetzt 3.550 VP gemacht und auf Twitter habe ich Ragebait-Tweets gesehen, die behauptet haben, dass es 4.350 VP kostet. Also es sind 3.500 trotzdem zu viel, oder?
Ja, schon zu viel. Ich meine, 35 Euro für das, die wissen halt auch ganz genau, dass sonst nur die Leute das Knife geshoppt hatten und wollen halt einfach das Bundle attraktiver machen, ne? Dass du da halt auch noch reinschoppst. Es ist, also zu teuer kann man immer sagen. Oder? Ja. Also so teuer kann man immer sagen, das ist jetzt nicht die grandiose Einschätzung hier im Vergleich zu den anderen Sachen. Es ist okay. Ja, ist das jetzt hier eine gute Nachricht? Wahrscheinlich nicht. Für 2.500 ein Karambit, das wäre schon sehr günstig gewesen in Relation zu den anderen Preisen, die wir so kennen. Deswegen kann ich das schon verstehen. Es ist bei einem 5.100-Bundle tatsächlich sehr viel. Ne? Es ist ein großer Happen, diese 3.550. Aber weil es ein Karambit ist, kann ich schon verstehen. Trotzdem noch zu teuer, auf jeden Fall.
Ja, das unser Nachtrag. Und jetzt kommen wir mal wieder. Ich weiß nicht, wie oft wir schon drüber gesprochen haben, zu Valorant Mobile. Unser vorletzter Stand war ja irgendwie, dass es letztes Jahr im Januar erscheinen sollte. Das ist nicht passiert. Jetzt gibt's neue Nachrichten und diverse Trailer. Und das lässt ja irgendwie vermuten, dass es bald rauskommt. Aber tatsächlich waren es Trailer für die Vorregistrierung, die es nur in China gibt. Also wir kriegen das Spiel erstmal nicht in die Hände. Man konnte sich aber oder man kann sich immer noch registrieren, um in China zu spielen. Das aber auch erst ab Juni. Und es ist irgendwie die machen genau das Gegenteil, was sie mit Valorant-Konsole gemacht haben. Da haben sie es ja einfach mal rausgeknallt, ein fertiges Spiel. Ja. Und jetzt wird hier seit 3 Jahren geteasert und irgendwie nimmt mein Hype auf dieses Game immer weiter ab. Wie siehst du das?
Ja, also das Spiel ist nicht für uns, Daniel. Ne? Ja. Also ich glaube, das neue Plattform impliziert auch immer neue Playerbase. Ne? Wir können ja auch trotzdem für die Leute hier berichten. Kommen wir vielleicht auch neue Zuhörende dazu, dadurch. Deswegen bin ich auch gar nicht hyped. Ne? Also bei Konsole haben wir auch mal reingeguckt und da war halt auch schnell klar, wenn man sich an Maus und Tastatur gewöhnt hat, schwierig. Ja, so, aber die Konsolenspieler, für die ist es super, jetzt für die Mobile-Spieler. Die dürfen, glaube ich, auch gehypt sein. Jetzt wird das so kleckerweise erst in China rausgebracht, warum auch immer. Es gibt aber so ein paar interessante Neuerungen, ne, die mit dabei sind. Und vielleicht noch einmal kurz zu diesem Trailer. Da gibt es einen Clip von einem Omen, der eine Pop-Flash zur Seite dodgt, also wegguckt. Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Ich habe auch, man sieht ja immer dieses ganze Display, ja, ist ja voll mit Knöpfen, ne? Also man sieht zur Hälfte die Map und zur Hälfte Knöpfe, ja, weil der Bildschirm, da muss er auch drauf drücken, so.
Ja.
Und da swingt der einmal so die Flash und guckt zur Seite. Wie geht das? Ich habe auch geguckt, ich habe alle Knöpfe, ich habe es auch verlangsamt, ja, und mir angeguckt, was er da gedrückt hat. Ich konnte da nichts identifizieren. Deshalb, weil es sieht so aus, als würde es da irgendwie so einen 90-Grad-Flick-Knopf geben. Was ja vielleicht ganz witzig wäre, ne?
Ja.
Um genau diese Problematik so zu beheben. Aber es wird sich da auch dieser Analogstick, dieser vermeintliche, der bewegt sich da gar nicht. Also vielleicht gibt es da so einen Knopf, womit man so 90 Grad einmal hin und zurück dann gehen kann. Das fände ich ganz witzig, muss ich sagen. Wenn da so neue Mechanics reinkommen, bin ich schon wieder interessiert.
Ja, aber ich meine, die haben da jetzt auch 3 Jahre lang rumgemurmelt, um so einen Clip zu kriegen. Ne? Also das ist dann auch mal okay. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich solche Schnellumdrehfunktionen bei Mobile-Shootern. Ich meine, ich hätte sowas schon mal gesehen, aber ja, der Unterschied oder der Weg von ganz witzig zu geiles Game ist halt auch noch total weit. Also ich habe das Gefühl, Valorant ist ein bisschen zu überladen für ein Handy oder ein Tablet. Ne? Also auch als ich das gesehen habe, was du da gerade angesprochen hast, das hat mich so abgeschreckt, das irgendwie zu spielen, weil so viele Knöpfe da waren. Und wir kennen das Spiel, ne? Wir wissen, was alles möglich ist, aber es ist eine unfassbare Auswahl an Knöpfen, die du da zur Verfügung hast. Und Leute, die neu zu Valorant kommen, die müssen ja noch diese ganzen Agents lernen. Die sind vielleicht besser am Handy, aber es ist ja trotzdem noch eine Menge neu.
Genau, aber wie gesagt, ich glaube, das Spiel Valorant Mobile ist halt nicht für Leute, die Valorant spielen, sondern für Leute, die Mobile spielen. Ne?
Ja.
Also, die generell Mobile-Gamer sind, ja. Und für die ist es dann, um neue Spiele auszuprobieren. Ne? Es ist nicht für die Leute, für die Valorant-Spieler, damit sie jetzt die Plattform wechseln. Nicht in erster Linie. Die wird es auch geben und es sind wahrscheinlich auch Valorant-Spielende gehypt hier auf Valorant Mobile. Ja, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich glaube, in erster Linie ist es halt für die Leute, die auf der Plattform sind, nicht die Leute, die auf Valorant sind.
Ja. Ja, das würde ich auch sagen. Es gibt schon erste Zahlen und ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich die einschätzen soll, Johann. In den ersten 48 Stunden haben sich mehr als 10 Millionen Leute vorregistriert, um im Juni spielen zu können. Ich kann diese Zahl 10 Millionen auf dem chinesischen Markt nicht einordnen. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist, aber wenn sie es selber posten, würde ich sagen, ist viel, oder?
Ich glaube, es ist viel. Ja. Ich glaube, es ist ziemlich viel. Also, die E-Sports hat ja auch einen anderen Stellenwert. Die leben das ja auch ganz anders. Ne? Das hatten wir auch mit Kang Kang besprochen, wie was für eine wahnsinnige Fanbase der hinter sich hat das letzte Mal. Und 10 Millionen ist wahnsinnig. Also das ist, glaube ich, das ist schon sehr, sehr viel, die Leute, die da interessiert sind. Und ich glaube, da ist Mobile Gaming auch, hat noch einen größeren Stellenwert als jetzt auf dem westlichen Markt. Und da kommt gerade einiges zusammen. Ich denke auch, das ist einer der Gründe, warum sie das jetzt erstmal in China ausrollen. Ne? Weil das so der interessanteste Markt für die auch ist. Große Zahl. Ich sag große Zahl.
Okay, ja, gehe ich mit. Würde mich natürlich auch freuen. Ne? Also wir freuen uns ja immer, wenn Valorant irgendwie wiederbelebt wird oder Zuwachs kriegt. Also das kann ja eigentlich nichts Schlechtes sein. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist neue Maps für Valorant Mobile. Also ich hätte eigentlich erwartet, sie setzen das Spiel einfach auf den alten Maps um. Wir wissen nicht, wofür diese Maps sind. Ne? Also die Screenshots, die wir auch in die Shownotes gepackt haben, die sehen so ein bisschen nach TDM aus, finde ich. Aber was es letztlich ist, wissen wir nicht.
Genau, also die eine Map sieht insbesondere sehr wie Bind aus und die andere sieht so nach einem Mix aus ganz vielen Maps aus, das kann man nicht genau sagen. Und ich hätte jetzt auch gedacht, auch von den Clips her sind das Maps, die man kennt. Also das waren 1:1 genau die Maps, die wir auch spielen auf Konsole oder hier Dings Computer. Und aber jetzt so eine andere Version von Bind rauszubringen, macht ja wenig Sinn, oder? Also ich glaube eher, dass das zusätzliche Maps sind, die auch gespielt werden können, wie zum Beispiel bei TDM. Ich glaube jetzt nicht, dass das würde jetzt ja keinen Sinn machen, dass ganz neue Maps da reinkommen, die standardmäßig halt in Unrated oder Ranked oder Swiftplay gespielt werden, ja. Ich glaube, das sind einfach zusätzliche Maps. Vielleicht mit dem neuen Spielmodus, Fragezeichen, irgendwie 1:1 oder irgendwas, hallo, irgendwie, weiß ich nicht, oder sowas in die Richtung, aber ich glaube, es sind zusätzliche Maps,
Ja, ich würde mir auch so einen anderen Modus wünschen, weil so ein Commitment für so ein ganzes Valorant-Game, ne, im Zweifel, wir werden gleich im E-Sports hören, wie lange sowas gehen kann, das wird's ja mal eben in der U-Bahn nicht unbedingt machen und das wäre ja cool, wenn es irgendwie einen neuen Modus gibt, vielleicht auch mit kleineren Maps und das könnte auch die PC-Version gebrauchen.
Das finde ich einen sehr guten Punkt, Daniel, ja, dass da nochmal was Schneidiges, was Griffigeres reinkommt und dann vielleicht auch so ein 1 gegen 1, ja, da kurz reinkommt, dass man in 3 bis 5 Minuten dann abgehandelt hat. Vielleicht kann man das ja auch machen, indem man sich dann lokal mit irgendjemandem aus der U-Bahn verbindet, mit dem man gerade gegenüber sitzt oder so, indem man ein bisschen auf die Schnauze gibt. Vielleicht geht sowas auch, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt... Warum nicht? Das ist so eine Custom-Lobby mit Leuten in der Umgebung. Naja, das wird auf jeden Fall Sinn machen, dass es da so einen kürzeren Modus gibt. Ja, das finde ich einen sehr guten Vorschlag.
Ja, ansonsten für uns nicht viel Neues, ne? Also erstmal der chinesische Markt, der da abgedeckt wird. Wir halten euch hier trotzdem weiter auf dem Laufenden, wenn Valorant Mobile irgendwie mal wieder zu uns in die Richtung kommt. Ansonsten nur kleiner Ausblick, nächste Woche neuer Akt. Wir wissen mal wieder gar nichts. Also überhaupt nichts geleakt, gar nichts gekommen, was uns da irgendwie erwartet. Wir kennen das ja, es wird wahrscheinlich direkt nach Veröffentlichung unserer Folge passieren. Aber Stand jetzt können wir eigentlich nichts sagen, oder?
Nicht wirklich. Ich hoffe, es gibt einen Terror-Nerf vor Masters. Bitte. Also vor Masters, das wäre wirklich etwas, was dringend benötigt wird. Ich möchte die Patch, ja, ich mag die Patch-Politik von Riot nicht. Den wöchentlichen Rant erspare ich mir jetzt hier. Das mache ich sowieso jede zweite Woche. Es ist Zeit für den Terror-Nerf. Das nervt in Ranked, das nervt in Pro-Play. Insbesondere in der Combo mit Breach zusammen. Da kann jetzt mal reagiert werden. Und dann ansonsten hat sich dann jetzt auch dann wirklich jedes Team auf Terror adaptiert. Und in Masters wird es dann einfach nur das Terror-Salvo-Fest. Ja, so könnte man es dann noch umbenennen, weil dann überall zu finden sind. Auf den aktuellen Maps teilweise wird er nicht gespielt. Ja, aber das ist dann erwähnenswert schon. Ja, das ist dann schon erwähnenswert, wenn man dann Terror nicht spielt. Auch auf Icebox, wo ich niemals mit gerechnet hätte, dass sowas in Frage kommt, wird Terror auch gespielt. Überall. Das nervt. Das wird doch sehr schön, wenn ein paar Agents-Changes jetzt hier vor Masters Toronto noch greifen würden.
Ja, also ich finde, es gibt kein Argument gegen den Terror-Nerf gerade. Also es muss einfach passieren. Selten war es so offensichtlich, dass da gerade was schief läuft. Aber ja, wir wollen es jetzt auch nicht jinxen. Wir warten einfach die nächste Woche ab und schauen dann mal ganz vorsichtig in die Patch-Notes, ob es da was gibt. Und jetzt geht's erstmal rüber zum E-Sports.
Ich wollte gestern nach der Arbeit, als ich nach Hause gekommen bin, hatte ich vor, meine Wohnung aufzuräumen. Hui. Die brauchte ein bisschen Aufmerksamkeit. Und dann, ich kam aber auch gerade von der Arbeit und dachte mir, na gut, die erste Map kannst du dir ja angucken von BBL gegen Foot. Und ja gut, 2,5 Stunden später ging dann der Staubsauger an. Nicht, weil ich noch weiter prokrastiniert habe, sondern weil es die längste Map war, die wir jemals in Valorant global hatten. Ja, es war auch noch mit einer Tech-Pause verknüpft. Ja, die Valorant EMEA Stage ist sowas von in der Krise. Das war auch schon letzte Woche so. Da haben wir jetzt nicht drüber berichtet. Da ging es auch schon ewig teilweise. Aber gestern ging es auch weiter, auch im anderen Spiel. Ja, das ist wirklich sehr nervig. Ich hoffe, da ist Besserung in Sicht. Aber gut, zurück zu BBL Foot. Das Spiel ging 25-23 aus. Ja, das türkische Duell. Yumpy fast 39 Mal gestorben. Zeus auf der anderen Seite 41 Mal. Und es waren auch 3 40er-Bomben dabei. Insanes Game. Also auch, was da an 2 gegen 5 dann geklatscht worden ist, um dann noch wieder eine Overtime zu holen und so weiter. Es war einfach verrückt. Und man konnte dann auch, man musste dann dranbleiben, wenn man angefangen hatte, das zu gucken. Absolut insane Escape. Das längste, was wir hatten in der Historie jemals.
Ja, und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das Spiel abkackt. Es war doch früher mal so, dass das Game nur bis 21:21 lief. Und das war doch in der Amerikas-Region so, dass es ein Game von TSM gab, was dann neu gestartet werden musste, weil einfach das Spiel abgelaufen war, weil nicht damit geplant wurde, dass ein Game so lange gehen kann. Und ich dachte, das werden sie doch nicht irgendwie gefixt haben. Das ist immer noch Riot, oh, ja, ne? Also wann schmiert das Spiel ab? Aber es scheint jetzt unendlich durchlaufen zu können. Toi, toi, toi.
Genau, vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass das Spiel auch zweimal neu gestartet wurde. Und Magnum hat später auch geleakt, das hat er frei von der Leber geplaudert. Es gab so viele Probleme und dieser EMEA-LAN-Server ist das Problem. Da kriegen die PCs irgendwie keine stabile Verbindung drauf. Was mussten die dann machen? Die sind dann auf einen regulären Online-Server einfach gewechselt, ja, und haben dann mit 100 FPS gespielt. Was ertragbar ist, aber schon nicht das, was du haben willst, wenn du da als Pro auf der Stage bist, ne?
Ja,
also das
wie
scheint,
passiert das?
Ja, es scheint, und vor allem, weil es letzte Woche auch schon so war, ne? Das ist jetzt nicht so, dann finde ich es immer noch sehr verzeihlich, aber mittlerweile ist es so, schaut doch mal bitte nach, was da los ist. Naja. Okay, das türkische Duell 25-23. Insanes Game. BBL gewinnt letztendlich auch die zweite Map. Auch denkbar knapp, 13-11. Hat auch wieder 6 Matchpoints fast verspielt, aber es ging dann doch schneller vorbei, als man befürchtet hätte.
Was ich eine Frechheit finde, Johann, ist, dass niemand den Kill-Rekord von Aspas gebrochen hat in diesem Game. Oh, ja. 46 Kills hatte Aspas mal geschafft und die haben nur 36 Runden gespielt für diese 46 Kills und die haben hier, oh Gott, ich kann so schlecht rechnen, 48 Runden gespielt. Ja. Ich find's auch geil, ja, das ist halt so eine Duelist-Problematik, ne? Also hier Zeus bei Foot geht 22-41. Was sind das für Stats?
Ja, das ist traurig. Loon auf der anderen Seite dafür 42-37.
Handball. Ja, es ist krass.
Es ist wirklich absolut lächerlich, was hier passiert ist. Naja gut, schauen wir mal weiter. Wie sieht es denn generell in der EMEA-Region aus? Dieses Wochenende wird noch regulär die Gruppenphase gespielt. Wir wissen aber schon alle Teams, die sich qualifiziert haben für die Playoffs. Das sind aus Gruppe Alpha sind das Team Heretics, Fnatic, Team Vitality und Na'Vi. Und aus Gruppe Omega sind das Team Liquid, BBL, Food und K-Corp. Die Woche ist aber noch sehr interessant. Man sollte da noch zugucken. Wegen der Seeding in den Playoffs und wegen der Circuit Points. Also jedes gewonnene Spiel gibt ja noch ein Circuit Points, was entscheidend wird für die Qualifikation für Champions. Aber auch das Seeding in den Playoffs ist wirklich sehr, sehr besonders und entscheidend, so wie noch nie. Denn die Viertplatzierten aus den jeweiligen Gruppen, die starten direkt im Lower Bracket. Die dürfen nur einmal verlieren. Für die gilt nicht Double Elimination, sondern Single Elimination. Platz 2 und 3 starten ganz normal oben und die Erstplatzierten, die kriegen einen Freilos für die erste Runde und sind schon in den Upper Semifinals. Deswegen ist diese Woche jetzt noch sehr entscheidend für das Seeding.
Gott sei Dank. Also sonst hatten wir immer so viele unnötige Matches, ne, wo man dann auch so dachte, ey, zieh ich es mir jetzt rein. Alle Teams wissen, dass es um nichts geht und das ist ein schöner Modus, finde ich. Da wird niemand einfach reindaddeln.
Ja. Safe. Finde ich auch sehr gut. Dann schauen wir die Americas-Region. Da beginnen die Playoffs schon morgen Abend. Ich habe es gestern geschrieben. Heute Abend. Ja, am 24.04. Quasi nachts spielt erst mit Brasil gegen 100 Thieves und dann Sentinels gegen C9. Das sind dann jeweils die Zweit- und Drittplatzierten, die gegeneinander spielen. Es war noch die Frage, was das letzte Team ist, was sich qualifiziert. Das wurde dann NRG, die sich noch durchsetzen konnten gegen Leviathan. Das war ja das entscheidende Spiel da. Und heute Nacht geht's schon los. Ist komische Zeit, oder? Ist Donnerstag. Ich bin selber noch so ein bisschen verwirrt. Aber ja, es wird hier als 24. April abends angezeigt. Dann geht's los. Ja, große Frage, die wir auch schon gestellt haben. 100 Thieves, Cloud9, können die endlich mal was reißen? Also insbesondere Cloud9. Oh, also die sahen immer gut aus in der Gruppenphase und sind dann immer in den Playoffs abgeschmiert. Es reicht mir langsam, ja, ich bin schon erprobt, um das irgendwie auszuhalten, aber für mich wäre jetzt mal Zeit, dass die was reißen, sind auch eigentlich gut aufgestellt. Das gleiche gilt für 100 Thieves. Die wollen auch endlich mal international mitspielen. Da werden wir heute Abend sehen, wie das für die losgeht in den Playoffs. Dann noch eine letzte Nachricht aus der Pacific-Region. Paper Rex hat es noch gerade so in die Playoffs geschafft mit Ach und Krach. Die starten aber auch im Lower Bracket, ja, weil sie als Vierte gerade so noch so mit durchgerutscht sind. Das Ganze geht los am 26. April an diesem Samstag. Samstag früh, wenn ihr da einschalten wollt. Alle Informationen auch in den Shownotes. Und yo, jetzt Rabels, jetzt geht's langsam los mit den Playoffs. Mhm. Bin ich sehr gehypt. Im Meer muss ich noch etwas warten. Da beginnen die Playoffs erst am 8. Mai. Gut. Das war es jetzt aber erstmal zum E-Sports, zum Internationalen. Und wir kommen zum Dach-E-Sports.
Dach-E-Sports. Wer holt sich die Valorant-Krone im deutschsprachigen Raum? Von und mit Hetschinski.
Hey Leute, Hetschinski wieder hier mit dem Dach-E-Sport hier beim Neudeutsche Valorant-Podcast. Ich hole euch natürlich wieder ab, was letzte Woche alles in der Dachregion passiert ist. Und das war einiges, denn wir sind in den Wochen der Entscheidungen. Aber wir fangen mit dem an, was relativ zeitnah passiert ist. Gestern war der 8. Project V Weekly Cup und da natürlich immer die Frage, wie weit ist Team Mauerwerk gekommen? Interessanterweise sind die direkt in der ersten Runde gegen das Academy-Team der Glacial Guardians rausgeflogen. Sehr interessante Entwicklung. Ich will mich da gar nicht weiter zu äußern, weil ich habe das Match nicht gesehen, aber mit Sicherheit ein ziemlicher Dämpfer für alle Mauerwerk-Fans und natürlich auch für das Team, die wieder mit Ingame-Leader Felix gespielt haben. Gewonnen hat den 8. Weekly Cup übrigens THQ plus 4 und das jetzt, glaube ich, schon zum 4. oder 5. Mal. Nicht ganz in Folge, weil Mauerwerk ja zwischendurch einmal gewonnen hat. Für mich THQ plus 4, damit ein ziemlich heißer Kandidat für so ein Rele-Qualifikationsturnier bei Project V, wenn es so ein Turnier auch wieder gibt. Damit beenden wir Project V und gehen zu den Equal Esports Queens und da gab es ein bisschen Drama, Freunde. Yeah! Nein, Drama ist nie wirklich gut für die Szene, weil das natürlich immer ein schlechtes Licht auf die Szene wirft und das dann nicht gut für Sponsorengespräche ist und so weiter. Um was ging's? Der Start der Matches am Dienstag, da ging es dann im Upper Bracket zwischen SK und ATEX nämlich um die Qualifikation zu den Finals in Berlin am 4. Mai, der wurde lange verzögert aufgrund technischer Probleme. Ich kenne die Details, aber ich weiß nicht, ob die öffentlich bekannt sind und deswegen halte ich bei sowas dann lieber meine Schnauze. Ist definitiv was super bitter ist für die Teams, oft außerhalb der Möglichkeiten gewesen, dass die Teams da irgendwas machen konnten. Dementsprechend einfach eine sehr unangenehme Situation für alle gewesen. Die Matches wurden dann aber doch ausgespielt. Ich glaube dann gleichzeitig mit Start um 21 Uhr. Und dann hat Alternate ATEX 2:0 gegen SK Nebula gewonnen. Damit hat sich Alternate ATEX qualifiziert für die Offline-Finals in Berlin. Neon Blade hat danach 2:0 gegen NXT Hanami gewonnen. NXT Hanami beendet damit die Saison auf einem für sie wirklich, wirklich guten 4. Platz. Auch wenn die Enttäuschung direkt nach dem Loss etwas groß war, hat man doch direkt einige Stimmen der Spielerinnen gehört, die gesagt haben, dass sie einfach nur super stolz sind auf das, was das Team in so kurzer Zeit erreicht hat. Und darauf können sie auch wirklich stolz sein. Heute Abend dann, am Donnerstag, spielt SK Nebula gegen Neon Blade um das Grand Final auf den Finals in Berlin. Wird also auch nochmal ein geiles Match. Definitiv eine Empfehlung für euch, da heute Abend einzuschalten. Dann hat sich T-Pape, der Coach von Focus, auch noch in die ganze Sache eingeschaltet, um dieses Drama rund um den diese technischen Verzögerungen am Anfang und hat so ein bisschen beklagt, dass sich das alles von außen so ein bisschen anfühlt wie ein Kindergarten, den man auch schon zu früheren Zeiten in Project V ganz oft erlebt hat. Und ich glaube, er hat recht. Mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich denke, dass sich die Szene da ein bisschen erwachsen werden muss, vor allem, da er jetzt mit der Telekom, mit Mediamarkt Saturn, auch mit Zoe, neue Sponsoren auf der Liga drauf sind und von eventuell gar keine Liga haben zu dem, was wir jetzt haben. Da ist einiges in sehr kurzer Zeit passiert und dementsprechend wäre es auch an der Zeit, dass einige Stimmen in der Szene anfangen, etwas erwachsener zu werden und nicht immer nur Drama zu verursachen auf der Timeline. Zu guter Letzt gab es dann nach diesem Match am Dienstag noch einen Wechsel bei SK Nebula. Da ist jetzt Lisa im Lineup mit Z geschrieben. Die hat zuletzt bei die hat zuletzt bei Valiant gespielt, war dann aber ohne Team eine Zeit lang und die soll neue Firepower bringen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die in den Queens spielen wird oder nicht, weil SK Nebula in Queens mit einem anderen Lineup angetreten ist, zumindest mit einem Spieler, einem Spielerinnenwechsel angetreten ist. Und ob Lisa da jetzt auch irgendwie Teil dieses Wechsels sein wird, ob man sie auch heute Abend in den Equal Esports Queens sehen wird oder ob das eben nur ein Wechsel für die Game Changers ist. Da hat sich SK Gaming auch selbst noch nicht zu geäußert. Ich habe aber auch keine Fragen dazu gesehen in der Szene. Das scheint anderen wohl klarer zu sein als mir. Wie immer, wenn ihr Fragen zu den Queens habt, wendet euch an Ackermask. Dann kommen wir zu den Challengers Dach. Da ist das lange Wochenende vorbei. Wir hatten 3 Tage volle Action und wissen jetzt, welche 4 Teams auf den Finals in Berlin spielen werden. Maus und Eintracht Frankfurt haben sich da direkt übers Upper Bracket für die Finals qualifiziert. Und da muss man natürlich nochmal Eintracht Frankfurt hervorheben, die zuerst gegen CGN gewonnen haben und dann gegen Focus gewonnen haben. Ich glaube, beides 2-0. Absolutes Fest von Eintracht Frankfurt, die das Ganze auch aus dem Bootcamp in der Deutschen Bank eSport Academy direkt am Frankfurter Stadion gespielt haben. Also herzlichen Glückwunsch an Maus und Eintracht Frankfurt. Da stand dann auch fest, dass die beiden nicht gegeneinander spielen werden, denn die Upper Bracket Teams, die Upper Bracket Sieger, die spielen gegen die Lower Bracket Sieger in den Finals. Das wechselt ja dann zu einem Single Elimination Format. Alt&Atex, die hatten ja ihr erstes Match gewonnen gegen NXT und waren damit im Upper Bracket Halbfinale, waren also eigentlich nur einen Sieg davon entfernt, auf die Finals zu fahren, aber natürlich ein paar harte Brocken vor der Brust gehabt. Erst gegen Maus verloren und dann im Lower Bracket gegen CGN verloren. Das war ein verschenktes Wochenende für Alt&Atex, die insgesamt wieder gut gespielt haben, aber die Nerven sind dann doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen durchgedreht. Gerade im Upper Bracket Halbfinale gegen Maus konnten sie ihre Leistung gar nicht abrufen. Im Lower Bracket sah es dann wieder ein bisschen besser aus und viele haben dann auch später gesagt, unter anderem Mel bei mir im Stream, dass sie wirklich an ihren eigenen, dass sie an sich selbst gescheitert sind mehr als daran, dass der Gegner irgendwie übermächtig gewesen wäre. Und das wird Atex, denke ich, wirklich, wirklich fuchsen. Kenny hat dann auch später geschrieben, das Einzige, was ihm wirklich leid tut, ist, dass sich die Spieler seines Teams nicht selbst belohnt haben für die Arbeit, die sie reingesteckt haben in den letzten Wochen. Aber definitiv eine geile Season von Alt&Atex. Ich glaube, wenn sich das alles ein bisschen gelegt hat, dieser Frust über die Niederlagen an diesem Wochenende, wird auch Atex anerkennen können, dass da eigentlich gute Arbeit geleistet wurde. Und ich erwarte jetzt erstmal keinen Spielerwechsel bei Alt&Atex, weil das Grundprinzip sieht gut aus. Und definitiv besser als das, was letzten Split passiert ist, wo man ja im Abstiegskampf war. Dann hat Ryzen im Klassenerhalt, im Kampf um den Klassenerhalt so rum, alle überrascht, denn die haben dann gegen Experian NXT gewonnen. Das hatte sich ein bisschen angekündigt, dass sie da gut auftreten werden und haben am Ende 2-1 siegen können. Das hat richtig stark ausgesehen und ist für mich auch das Überraschungsteam der Saison. Experian NXT, für die super bitter, das war eine Season, da hat es ausgesehen, als könnten sie wirklich Großes erreichen und haben am Ende in den Playoffs kein einziges Match gewonnen, müssen jetzt in den Abstiegskampf. Genauso wie TOG, das war allerdings zu erwarten, heftige Gegner auch direkt in der ersten Lower Bracket Runde und die haben zwar eine Map gewonnen, es ist so ein bisschen Anomalie gewesen, immer wenn sie Ascent gespielt haben, egal welcher Gegner kam, waren sie unbezwingbar, aber auf allen anderen Maps sind sie komplett untergegangen. Also dieses TOG-Lineup funktioniert leider hinten und vorne nicht und die müssen jetzt im Abstiegskampf eben noch schauen, dass sie die Relegation vermeiden können. Und das gegen Experian NXT, die sich zwar auch super geärgert haben, dass sie in den Abstiegskampf müssen, die aber immer eine gewisse Ruhe an den Tag legen, wenn Niederlagen passieren, die eigentlich nicht passieren dürfen, unter anderem gegen Ryzen natürlich. Dann müssen wir natürlich noch erwähnen, wer sind die anderen beiden Teams, die sich für die Finals qualifiziert haben. Da hatten wir nämlich CGN und Focus, die haben es übers Lower Bracket dann in die Finals geschafft. CGN schlägt Alt&Atex und Focus schlägt Ryzen, da gab es also keine große Überraschung, auch wenn man sagen muss, dass Ryzen auf Ascent extrem gut mitgehalten hat gegen Focus und insgesamt selbst viele Überzahlsituationen auf Ascent abgegeben hat. Das hätte gut und gerne eine dritte Map geben können, hätte ich gern gesehen, denn der Icebox-Pick von Focus, der kam nicht überraschend Und davor hatte Ryzen gegen Maus nämlich 0-13 verloren auf Icebox. Das heißt, die Vorzeichen für diese zweite Map waren insane. Und genauso kam es dann auch. Da hat Focus Ryzen dann einfach keine Chance gelassen. Ryzen hat also den Klassenerhalt. Focus und CJN sind mit auf den Finals. Und damit sind exakt die gleichen vier Teams auf den Finals wie beim ersten Split. Und ich erwarte wirklich grandiose Stimmung, weil auch die Maus-Fans sind inzwischen deutlich mehr geworden und ich sehe immer mehr Maus-Fans auch im Chat. Die können noch nicht ganz mithalten, glaube ich, mit CJN Focus und Eintracht Frankfurt, aber ich glaube, dass wir da wirklich vier fanstarke Teams auf den Finals haben. Ich glaube, die Stimmung wird absolut geisteskrank werden. Falls ihr euch noch kein Ticket gegönnt habt, jetzt ist die Zeit, Leute, denn es sind nur noch 9 Tage, bis die Finals in Berlin stattfinden werden. Das sind nicht mal mehr 2 Wochen, also ranhalten jetzt. Tickets findet ihr wie immer in den Shownotes, also Ticket-Link findet ihr in den Shownotes. Welche Matches werden jetzt gespielt? Das Ganze ist ja am 3. und 4. Mai, also übernächstes Wochenende. Und da werden dann spielen Maus gegen CGN und Focus gegen Eintracht Frankfurt. Das sind geile Matchups und es geht direkt in den Halbfinalpartien um so gut wie alles für die Teams. Das ist zwar noch nicht der Kampf um den Titel in diesen Matches, aber wir schicken ja wieder 2 Teams, unsere 2 besten Teams, zum 2. Challengers EMEA-Turnier. Und das war ein absolutes Highlight, dieses Challengers EMEA-Turnier. Vor allem, weil Focus ja auch die Playoffs erreicht hat. Und CJN hat insgesamt auch nicht so schlecht ausgesehen. Das waren nämlich die beiden Teams, die zuletzt in dem ersten Challengers EMEA-Turnier für die Dachregion angetreten sind. So, wer das Halbfinale gewinnt und im Grand Final steht, der ist also für dieses 2. Challengers EMEA-Turnier qualifiziert. Und dadurch, dass CJN und Focus nicht gegeneinander spielen, kann es sein, dass wir wieder Focus und CJN ins Challengers EMEA-Turnier schicken werden. Und ich muss sagen, beide Teams haben nochmal eine Schippe draufgelegt zum ersten Split. Das muss auch so sein, keine Frage. Ich bin wirklich gespannt, wie beide Teams dann im zweiten Challengers EMEA-Turnier aussehen würden, mit der Erfahrung, die sie auch aus dem ersten Turnier gesammelt haben. Aber das müssen die erstmal schaffen. Denn ich finde, Maus und Eintracht Frankfurt wirken sehr viel stabiler als CJN und Focus. Dementsprechend für mich die Favoriten erstmal Maus und Eintracht Frankfurt. Und dann hätten wir 2 verschiedene Teams, oder 2 andere Teams im Challengers EMEA-Turnier. Also es wird super geil und es ist natürlich auch für Maus und Eintracht Frankfurt, wenn man im Blick auf Ascension, also dieses ganz große Aufstiegsturnier am Ende des Jahres, da hinguckt, für Maus und Eintracht Frankfurt unglaublich wichtig, jetzt anstelle von CJN und Focus auf dieses Turnier zu kommen, um wirklich gute Chancen auf Ascension zu haben. Also es wird wirklich alles in die Waagschale geworfen in diesen Halbfinalpartien am 3. Mai. Und das Grand Final dann ist natürlich am 4. Mai, direkt nach dem Queens Grand Final, das ja auch dort bei den Finals ausgetragen wird. Also die Tickets, die ihr euch für Samstag und Sonntag holt, die sind nicht nur für die Challengers, die sind auch für die Queens. Richtig geile Sache. Und das war's auch schon mit dem Dach E-Sport. Es gibt kein weiteres Drama, ein bisschen was gab's, aber das ist auch relativ schnell abgeflacht und das ist, denke ich, auch erwähnenswert für die Szene. Keine großen Wechsel bisher. Wir sind eigentlich alle heiß auf das, was übernächste Woche auf den Finals passieren wird. Bis dahin wird es natürlich auch nochmal eine neue Folge geben und ich denke, da werde ich euch auch nochmal ganz genau abholen, was die Teams und die einzelnen Spieler angeht, auf wen ihr achten müsst und so weiter und so fort. Aber hier erstmal kleine Zusammenfassung, was am Wochenende oder letzte Woche auch alles passiert ist. In diesem Sinne, danke, dass ihr hier beim Dach E-Sport wieder zugehört habt und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit den Tipps für Tryhards.
Try this. Top
Dunk. Oh mein Gott.
Nice. Tipps.
Wow.
Für Tryhards.
Whoa.
Insane.
Tryhards.
Nice. Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Deadlock Ult und viele werden es vielleicht schon mal gesehen haben. Irgendwie die Deadlock Ult kann sehr gut bouncen, auch mit so kleinen Ecken und Kanten, die sich noch an Wänden befinden oder über einem. Und da kann man sehr kreativ werden und schöne Sachen raussuchen. Das Fiese daran ist für die Gegner, die sehen nicht so richtig, wo die Deadlock Ult herkommt. Ja, also es ist wirklich ganz, ganz schwer, die zu dodgen. Und wir haben ein Beispiel auch mal aufgenommen für Ascent, für die A-Side, der Default Plant. Kann man von Wine ein sehr schönes Line-Up machen mit so einer Kante vom Dach oder so Ziegel ist funktioniert sehr gut. Und dieser Ball ist halt auch riesengroß, ja. Also auch wenn die Leute in dem Moment wegspringen, kriegt man sie noch. Ja, also wenn ihr Diffuse-Sound hört und das Ding direkt ab einsetzt, also die Deadlock-Ult auslöst und dann sofort abfeuert, haben sie quasi keine Chance, darauf zu reagieren. Schaut euch das mal im Video an, wie das genau aussieht.
Nice.
So, liebe Leute, das war's diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Nächste Woche neuer Akt. Da werden wir viele neue Informationen für euch haben. Da unbedingt einschalten und während ihr wartet, unbedingt E-Sports gucken. Da beginnen jetzt die Playoffs in Amerikas Pacific-Region und noch das entscheidende Seeding jetzt in der EMEA-Region auch an diesem Wochenende oder in den nächsten Tagen. Ansonsten immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss!